Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Hallo und willkommen zu Nieren und Bubble Tea, eurem Podcast über Internet-Bubbles. Das ist gut, oder?
Das ist stark.
Das ist ein gutes Intro.
Das ist unser Intro jetzt mit der wunderbaren Desiree, Desi und mir, Tom.
Hallo, hey. Tommy, wie geht's?
Hey, mir geht's gut.
Ja?
Ja. Ich wollte gerade sagen, die Sonne scheint. Ich bin in so einem Moderationsflow gerade drin. Ich wollte irgendwas gerade. Die Sonne scheint, die Blumen, keine Ahnung.
Das nee, Wetter ist, okay. Ist eigentlich schon ein bisschen weird gerade, ja, kann man
heute,
schon so sagen.
Ich bin heute mal nicht mit dem Fahrrad zu dir gefahren. Ich bin schön mal spaziert, mit der U-Bahn gefahren. War auch mal nett. Wie geht's dir, Desi?
Ey, ich habe ja gestern zum zweiten Mal seit langem Sport gemacht. Also Power-Yoga, dementsprechend tut mein ganzer Körper gerade weh. Das ist ein bisschen viel gerade für mich. Aber wir kommen dahin, Tom. Irgendwann kommen wir dahin. Ich baue mir gerade ganz langsam, aber sicher, glaube ich, kleine Babymuskeln auf.
Ey, das sind die wichtigsten Muskeln.
Und vielleicht werde ich ja noch dieses Jahr ripped. Das wäre natürlich nice. Ja, ey, ich wollte kurz Bescheid geben. Wir haben ja letzte Woche unsere Zuhörer abstimmen lassen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Wir haben so viel aktiviert letzte Woche, meine Güte.
Meine Güte. Und zwar hast du nämlich gesagt, Frage aus dem Internet, ein Format, was Tom ums Verrecken in diesem Podcast durchprügeln will.
Tolles Format.
Ob ihr lieber eine Woche lang in einer komplett dunklen Höhle, wo man nichts sieht, mit einer Person wärt oder lieber komplett alleine im Wald. In beiden Fällen würde man überleben. Und wie denkst du denn, haben die Leute abgestimmt?
Ich habe eine Nachricht auf Instagram auf jeden Fall bekommen. Da hat eine Zuhörerin uns geschrieben, dass sie auf jeden Fall den Wald wählen würde, weil sie in der Höhle wahnsinnig werden würde und wahrscheinlich der anderen Person an den Hals fallen würde.
Komischerweise ist das Ergebnis gar nicht so schlüssig, denn es sind 48% haben dafür abgestimmt, dass sie in einer dunklen Höhle mit einer Person lieber wären.
Krass.
Also, und nur 52% alleine in einem Wald. Ist gar nicht mal so, also nee. Am Ende, ja, ich glaube, dieses alleine im Wald, auch nachts und so, das ist dann nochmal.
Ist das vielleicht, was unsere Gesellschaft jetzt spaltet? Sind wir Höhlen- oder Waldmenschen?
Ja, wahrscheinlich. Aber was mich da dann erfreut, ist, dass man auch einfach ungern alleine ist.
Ja, auf jeden Fall, dass man lieber all seinen Sinnen beraubt ist, oder nicht all seinen Sinnen, hauptsächlich dem Sinn zu sehen beraubt ist, um dann mit einer Person alleine Zeit zu verbringen. Die Sache ist ja auch, du sagst zwar, hey, ich möchte mit der Person eine Woche alleine in der Höhle sein, aber die andere Person hat ja gar kein Mitspracherecht. Also es kann ja auch sein, stell dir mal vor, du sagst jetzt, ja, ich nehme Tom, ich will mit dem eine Woche, dann sitze ich da, wir so, Digga, was soll die Scheiße? Ich muss arbeiten, ich hab Freunde, jetzt häng ich hier in der dunklen Höhle mit jede Woche ab. Super nervig.
Ja, der Gedanke ist
also
schon
da,
funny.
Also da muss auch so ein gewisser Konsens herrschen auf jeden Fall.
Nee, die andere Person wird hier erstmal nicht gefragt. Ey Tom, ich habe auch noch ein kleines Update mitgebracht und zwar geht's mal wieder. Ich weiß nicht, irgendwie verfolgt uns diese Person in jeder Folge gerade. Es geht mal wieder um Jojo Siwa. Also Jojo Siwa hat ja diesen Song rausgebracht, Karma. Und dann haben die Leute...
Jojo Siwa muss man vielleicht dazu sagen, für alle Leute, die über 17 sind wahrscheinlich, ist eine YouTuberin, eine amerikanische.
Ja, die ist auch eigentlich in Deutschland kein Ding. Deswegen hoffe ich, dass ihr sie irgendwie kennt.
Ja, die hat so Zöpfe.
Nee, die,
zwei.
Nee, die hatte nicht. Nee, die hatte immer einen. Nein, die hatte immer einen Zopf.
Ah, wirklich?
Oben, ja. Okay. Mit einer Schleife, genau. Und zwar hat sie einen Song rausgebracht, Karma, und die Leute im Internet hört gerne vor 2 Folgen oder so, ging es darum. Hört da gerne nochmal rein. Auf jeden Fall haben die Leute ja dann einen Song aus dem Jahr 2012 entdeckt von der Sängerin Britt Smith. Die hat diesen Song aber offiziell nie released. Die Plattenfirma hat sich damals für einen anderen Song entschieden und ihre Musikkarriere ist gefloppt. Jetzt hat das ganze JoJo Siwa-Thema so Welle gemacht auf TikTok, dass durch die Entdeckung des Songs von Britt Smith, wo alle meinten, das ist viel geiler, hat sich Britt Smith gedacht, weißt du was, ich release jetzt meine Version, die Originalversion von Karma nochmal richtig auf iTunes und so.
Auf iTunes?
Ja, so zum Kaufen und zum Streamen und so.
Meinst du Apple Music?
Ja, aber auf iTunes kaufst du Songs auch.
Okay, ja, krass.
Ja. Ich habe jetzt DJ meine ganzen Songs bei iTunes gekauft. Aber, ja, anyhow.
Egal, sorry. Den Song so, jetzt für wieder, mich, ich war gerade so, ist sie, seitdem sie den Song in 2012 rausgebracht hat, sich einiges verändert.
Ja, und sie hat vor allem, Britt Smith hat vor allem ihre Musikkarriere beendet. Und jetzt hat sie diesen, weil es halt gefloppt ist, ne? Hm. Und jetzt hat sie diesen Song eben released. Und jetzt, Tom, pass auf, die Version von Britt Smith ist jetzt höher in den Charts als die aktuelle 2024-Version von JoJo Siwa. Also, sie hat es sogar mit ihrem Song aus 2012 bis zu Platz 3 der Pop-Charts geschafft, während JoJo Siwa in den iTunes-Charts gerade mal Platz 73 ist.
Ja, das ist funny.
Ja, das ist echt krass. Also, ich persönliche Meinung, ich finde, dass Britt Smith, weil Karma hat halt mega das Potenzial und die Leute sind so, oh mein Gott, wir brauchen diese Y2K-Songs wieder und so weiter. 100% agree. Aber ich finde, Britt Smith hätte vielleicht doch noch mal irgendwie da einen Produzenten heilen sollen und gesagt, hey, lass mal den Song richtig fresh machen, noch mal gut mastern und so, weil die Quali des Songs ist halt einfach echt wack leider. Und
wirklich?
Ja, und das zerstört es leider ein bisschen. Also ich glaube, die hätte noch mal lieber noch mal 2 Wochen mehr Zeit lassen sollen, da mal jemanden drüber mastern lassen sollen und dann den Song releasen sollen. Da hätte sie, glaube ich, langfristig
aber
auch mehr.
Aber ist das Gefühl, gehabt. Der Song wird jetzt gerade nur so gehypt, so als so ein bisschen Gegenbewegung zu JoJo Siwa, um ihr so ein bisschen zu zeigen, so hey, guck mal.
Ich glaube beides,
wir wollen das Original pushen oder weil die Leute das Lied wirklich gut finden?
Der Song ist schon geil, aber wie gesagt, nicht die Version von JoJo Siwa. Und das, warum die Leute auch genervt sind, ist so, ja, die hat zwar rechtlich ist das alles gekauft, dass sie das auch neu interpretieren kann, aber JoJo Siwa hat es einfach die letzten Monate schon so dargestellt, als hätte sie diesen Song geschrieben, ne? Was ja eigentlich nicht der Fall ist.
Sie hat ja so getan, oder hat sie nicht sogar gesagt, dass sie ein neues Musikgenre mit Gay-Pop erfunden hat?
Ja.
Das habe ich jetzt auch sehr oft, wenn ich so durch Instagram geswiped habe und da sind irgendwelche Musiker, queere MusikerInnen, die halt irgendwie, keine Ahnung, genau diese Musikrichtung machen. So das Erste, was immer in den Kommentaren steht, ist so, look out for JoJo. So, did you just invented Gay-Pop? Weil es gibt halt tausende von diesen Leuten, die genau diese Musikrichtung schon seit Jahren machen. So, wurde nicht von ihr erfunden.
Das ist so. Also es ist einfach nur so, du bringst vielleicht gerade diesen Y2K-Pop einfach wieder zurück ins Jahr 2024. Aber mehr hast du jetzt auch nicht gemacht. Naja.
Naja, gut.
Naja. Ja, Tommy, hast du noch irgendwas zum Intro zu sagen oder sollen wir in die erste Bubble?
Nee, erstmal nichts mehr. Vielleicht am Ende noch eine Kleinigkeit. Lass uns reinstarten direkt.
Okay, dann let's go. YouTube. Okay, Tommy. Y-Kollektiv und ARD haben ein Video hochgeladen, nämlich der Taylor Swift-Kult, die Fans hinter dem Megastar.
Rate mal, was ich heute beim Training mir angeguckt habe.
Der Taylor Swift-Kult, die Fans hinter dem Megastar etwa?
Das ist komplett richtig, ja.
Hä, aber Tom, das ist doch eine YouTube-Bubble.
Aber ich mag YouTube-Videos gerne gucken beim Sport.
Du hast also als Bubble.
Nein, ich hab's nicht mitgebracht.
Achso, du hast es nicht als Bubble mitgebracht.
Es war mir nämlich klar, dass du es nimmst.
Aha, okay,
aber
okay.
Ich dachte mir, hey, ich guck's trotzdem schon mal an.
Ah, okay, okay. Puh, ich dachte schon hier. Jo, also ich fand es halt auch zunächst spannend, das Thema, ne? Deswegen hast du es wahrscheinlich auch angeklickt, weil das Taylor-Fandom ist ja gerade schon, also es hat ja gerade wirklich so einen absoluten Peak irgendwie erreicht. Das heißt, es ist ja klar, dass jetzt auch immer mehr Leute darüber berichten. Und du hast mir ja auch neulich ein Reel gezeigt, auf eine Person, die auf das neue Album von Taylor Swift reagiert hat, also einfach zu Hause sitzt und das abspielt.
The Dead Poet Society?
Weiß ich nicht.
The Dead Poet Society,
auf jeden
ich.
Fall hat sie wirklich eine Gefühlsachterbahn dabei erlebt. Und ich habe dir ja auch dann auf Instagram geschrieben, privat, dass ich das Gefühl habe, dass wir was im in unserem Leben verpassen, dadurch, dass wir keine Swifties sind. Es ist so, what are we missing? Also so, ich habe irgendwie fast das Gefühl, dass es gerade so ein bisschen Schneeball-Effekt-mäßig sich genau aus solchen Gründen so immer mehr hochschaukelt. Also, weil es einfach diese krassen Swifties gibt, gibt es immer mehr Leute, die sich auch, die dann sagen, ey, ich will jetzt irgendwie Teil davon sein. Und deswegen will ich mich jetzt auch mit der Musik auseinandersetzen, damit ich auch dieses Feeling habe. Also wenn die Leute dann bei den Konzerten weinen oder in dieser Doku von Y-Kollektiv geht es ja um die Taylor Swift-Partys. Und es sieht halt wirklich so aus, als würden die da wirklich richtig viel Spaß haben.
Wir haben ja schon darüber, über das Thema ein paar Mal geredet. Ganz kurz nur als Einwurf, ich habe das Album, was jetzt rausgekommen ist, weswegen auch diese Doku jetzt rausgekommen ist und man jetzt ganz viele Reaction-Videos sieht, heißt The Tortured Poets Department. Also habe ich mich, glaube ich, mit einem Film verwechselt. Genau, und diese Swifties, diese Fans, wir haben ja schon mal über die geredet. Ich glaube, ich habe auch schon mal eine Bubble dazu mitgebracht, wo man halt Fans gesehen hat, gerade Girls, die irgendwie vor so einem Stadion sitzen und auch so wirklich die eine fängt komplett an zu heulen, weil sie halt so mitgenommen ist. Und das ist gerade, also mein Instagram ist voll damit von Reaction-Videos, von Listening-Partys, wo Fans zu Hause sitzen auf der Couch und einfach komplett anfangen zu heulen. Mhm. Und irgendwie jede Textzeile wird auseinandergenommen und bezogen. Und das ist ja wirklich, das hat ja schon fast was Religiöses, so was, dieses Verhältnis zu ihr. Das
ja,
ist
total.
Wie so eine Messias-Figur, wie, wo jedes Wort wird mit irgendwas verknüpft. Darüber haben wir auch schon mal geredet. Diese Theorien zu den Tracks und was das bedeutet, wenn sie dieses Outfit trägt und wenn sie dieses Wort sagt. Also da gibt es ja ganze, ja, Verschwörungstheorien über ihre Songs und über ihre Musikvideos.
Es ist schon echt krass irgendwie, was gerade passiert, voll. Und deswegen war ich auch so, okay, ich will jetzt nämlich kurz auf diese Reportage zurück. Weil mich hat das dann auch wirklich so genuinely interessiert. Ich war so, was hat das eigentlich mit diesem Taylor Swift-Hype auf sich? Weil, ich weiß, ich finde zuletzt, wo man wirklich so crazy Fans so gesehen hat, wo das wirklich so ein bisschen über dem Normalen, was man kennt, hinausgeht, wo das wirklich so abgekultet wird, ist vielleicht in Deutschland Tokyo Hotel gewesen,
ja.
Oder?
Ja.
Also ich finde, das ist jetzt so ein Tokyo Hotel Revival auf die Art und ich wollte einfach verstehen, warum. Deswegen kommen wir jetzt kurz zu dieser Doku. Und in dieser Doku, also in dieser Reportage von Y-Kollektiv, gehen sie halt auf zwei verschiedene Taylor Swift Partys, wo ich halt voll die FOMO, wie gesagt, habe, weil ich bin so, oh mein Gott, irgendwie sieht das voll nach Fun aus und ich wäre irgendwie gern Teil davon. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so diese Freude, wie die da haben, habe ich irgendwie lang nicht mehr auf einer Party verspürt.
Aber man muss halt sagen, dass auf diesen Partys, von denen du sprichst, also die beginnen halt irgendwie um 8 Uhr abends oder so, gehen dann bis um 3 Uhr morgens und das läuft halt wirklich nur Taylor Swift. Abgesehen bei der anderen Party, wo sie waren, das war ja eine Taylor Swift-Party mit, wie heißt er denn? Der männliche Taylor Swift.
Harry.
Mit Harry Styles, genau. Wo man dann halt wenigstens mal zwischen Harry Styles und Taylor Swift-Songs geswitcht hat. Aber sonst hört man halt nur Taylor Swift-Songs den ganzen Abend lang. Und
ich glaube, man hätte als DJ halt schon ein leichtes Spiel eigentlich.
Voll. Kurze Anekdote.
Egal, was man spielt, die Fans sind begeistert.
Ey, voll. Kurze Anekdote, ich habe, als ich im Café gearbeitet habe, durften wir immer selber Musik spielen. Ich hatte eine Kollegin, mit der habe ich mich nur so semi-gut verstanden. Und die hatte aber irgendwann Taylor Swift angemacht. Und ich habe zu dem Zeitpunkt gerade die Folklore-Album mir angehört und fand das sehr gut so. Und war dann so, ah krass, wir haben was, über was wir anknüpfen können. So, lass uns doch ein bisschen über Taylor Swift reden. Was ich aber nicht eingeschätzt habe, war, dass das nicht jemand ist wie ich, der meine Band gut findet oder ein Album gut findet, sondern halt Swiftie. Und für die gibt es halt nur das. Bedeutet, ich habe 8 Stunden lang in dieser gesamten Schicht nur Taylor Swift gehört.
Ja, ich glaube, du hast das schon mal in der Folge erwähnt gehabt. Auf jeden Fall will ich ganz kurz, wenn du jetzt auch die Reportage selber geguckt hast, dann wirst du ja wissen, wovon ich jetzt gleich sprechen werde. Da will ich kurz einen kleinen Part von dieser Reportage abspielen, wo ich mich einfach selber nicht mehr eingekriegt habe. Ich weiß nicht, warum ich das so lustig fand. Und vor allem hat das irgendwie niemand in den Top-Comments erwähnt. Deswegen habe ich es jetzt für euch mal mitgebracht. Also man beachte, Leute, dass während ich euch das gleich abspiele, ja, dass oben rechts das ARD-Logo zu sehen ist. Also was ja auch in einer gewissen Weise eine gewisse Seriosität suggeriert, ja. Und dann, genau, interviewen sie halt diese Musikexpertin und dann macht sie einen kleinen Disclaimer. Aber ich spieß euch einfach mal am besten kurz ab.
Woher kommt diese Hingabe? Das lasse ich mir erklären von Svenja Reiner. Sie ist Musikwissenschaftlerin und hat zu Swifties geforscht. Ich treffe sie in ihrem Kölner Büro. Kurzer Disclaimer, nebenan wird gerade gebaut.
Ich habe mich gefragt, wie das kommt, dass auf der einen Seite KünstlerInnen, Taylor Swift und auch andere Stars, so gottgleich fast angesehen werden, also sehr auf dem Podest gehoben.
Findest du es nicht lustig?
Du meinst den Baulärm nebenan während des Interviews?
Also es wird halt immer lauter und dann, man merkt schon, dass sie so distracted ist und dann wird es halt so langsam boom, boom, boom.
Vor allem aber auch in dem Zusammenhang, sie redet so von gottgleich und du hörst halt so nebenan dieses Hämmern.
Ja, ich weiß gar nicht, ich fand's so lustig, Tom. Ich habe mich da nicht mehr eingekriegt. Okay. Ich habe mich da nicht mehr eingekriegt. Aber okay, kurz, darauf will ich auch gar nicht hinaus. Also es geht jetzt nicht um diesen Baulärm. Denn einer der Top-Kommentare unter dieser ARD-Y-Kollektiv-Reportage war nämlich: Irgendwie ist der Informationsgehalt der Reportage echt dünn.
Den habe ich geliked, den Kommentar.
Und es ist halt wirklich so. Also, guck mal, ich als Non-Swiftie, ja, ich hatte so viele Fragen. Und ich glaube, die haben in dieser gesamten Reportage nicht mal eine Frage davon für mich beantwortet. Also, ich bin genauso fragend wieder rausgegangen. Und da hat jemand auch geschrieben in den Kommentaren: Ich hätte total gern mehr über das Phänomen Taylor Swift erfahren, nicht von den Beteiligten, sondern von Fachleuten. Warum Taylor? Warum jetzt? Warum polarisiert das? Was steckt dahinter? Aber was meinst du mit der Marke Taylor Swift? Kann man diesen Fandom kritisch hinterfragen und so weiter? Also
ganz kurz dazu, finde ich, der Kommentar ist ja falsch ein bisschen, weil mehr zu Fachleuten gehört. Es wurde ja den Ausschnitt, den du gerade vorgespielt hast, wo das Hämmern kam, da wurde ja eine Wissenschaftlerin gefragt zu dem Thema.
Ja, aber auch
das wäre ja dann nachgekommen. Warte ganz kurz. Was mir eigentlich fehlt ist, und sie erklärt das ja auch irgendwie, dass sie halt eine sehr bespielbare Fläche hat, weil sie halt so, wie sagt sie das? Weil Taylor Swift halt so ein Girl-Next-Door-mäßig ist. Mhm. Also sehr erreichbar ist. Und deswegen für viele Girls einfach so, ja gut, mit der kann ich mich identifizieren. Sie hat eine gute Identifikationsrolle, das will ich damit eigentlich sagen. So. Die Sache ist aber, mich würde es halt wirklich mal interessieren, warum sich diese ganzen, es sind ja nicht nur Mädchen, sondern auch Männer und so mit ihr identifizieren können. Was ist das? Ist es dieses Nahbare? Ist es dieses, dass sie nicht krass geschminkt ist, dass sie jetzt nicht irgendwie sich crazy anzieht, dass sie halt Geschichten erzählt, die ja wirklich, also sie erzählt ja Herzschmerz, der so klingt, als ob man den jetzt selber hatte. Der
genau, also sie sind auch gar nicht auf die Songs eingegangen oder was die Songs vielleicht bei den Fans macht und so. Weil, guck mal, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber anstatt halt auch wirklich einfach von mehreren Fans so eine Zusammenstellung von verschiedenen Meinungen zu bekommen, was sie so an Taylor so berührt, kriegt man lediglich die Antwort von einem Fan, wo sie sagt, weil ich einfach weiß, dass Taylor Swift ein guter Mensch ist. Und ich stehe dann genauso fragend immer noch da, nachdem ich die Reportage geguckt habe, und bin so, hä? Also ich habe eine Antwort von einem Fan bekommen, weil man einfach weiß, dass Taylor Swift ein guter Mensch ist. Deswegen bin ich so ein Fan. Und ich weiß immer noch nicht, weil das ist ja bestimmt nicht die Meinung von allen Fans, warum sie so krasse Fans sind. Das muss doch auch von der Musik herrühren. Also es wurden einfach so viele Fragen nicht beantwortet. Und
ja, und dieser, was ich halt schade finde, ist, dass dieser Hype nicht wirklich durchleuchtet wurde. Also da fehlen so Sachen wie zum Beispiel, ich habe jetzt gehört, dass vor Konzerten, weil darum geht es schon, dass halt die Konzerte sind direkt ausverkauft. So. Mhm. Du kommst schon allein kaum an Karten so. Und die andere Sache ist, dass sie halt alle auch in der ersten Reihe stehen wollen, weswegen es einfach Gruppen gibt, die sich dann zusammenfinden, um dann vor den Konzerthallen zu campen.
Ja, das machten die bei, haben die bei Tokyo Hotel auch gemacht.
Ja, und in diesen Gruppen gibt es dann Hierarchien, du übernimmst Aufgaben, du rutscht auf, wo du dann stehst und so. Und das fände ich mega interessant.
Ja, das wäre interessant,
so,
genau.
So geht da hin, interviewt die Leute.
Voll.
Warum auf einmal entsteht da so eine ganz eigene Dynamik und so. Das finde ich super spannend. Aber das wird komplett weggelassen. Oder dieses, was ich jetzt davor angesprochen habe, dass da überall nach Zeichen gesucht werden. Und Taylor Swift ja auch selber sagt, sie setzt diese Zeichen schon bewusst, weil sie weiß, ihre Fans sehen und hören das. Und genau sowas. Also so, ja, vielleicht auch mal so das Leben aus der Sicht von einem Taylor Swift-Fan. So, wie nimmst du die Texte wahr? All sowas.
Also deswegen, und da kommen wir eigentlich zum eigentlichen Punkt meiner Bubble, ja? Weil ich finde, eine Produktion von Funk und ARD, wenn die das schon sogar zusammen machen und so, sollte einfach viel besser aufgearbeitet werden, weil dann sieht man eben viele private Kanäle, wie ein Tomatolix oder so, der sogar irgendwie jedes Mal bei einem Video um die Monetarisierung kämpfen muss, weil ich hatte mal privat mit ihm drüber geredet, dass er genau dieses gleiche Problem hat. Er macht ja viel über Drogen und so, mhm, und das kann sein, dass er da ein Video hochlädt und es dann einfach gelb geschalten wird. Das heißt, du hast halt eine gesamte Produktion, wo du nicht weißt, ob du überhaupt Ad-Einnahmen bekommst. Und dann erwarte ich einfach von Öffentlich-Rechtlichen, dass das zumindest, also so zumindest ein gewisses Standard hält. Weil es gibt natürlich von Steuerung F und von Y-Kollektiv wirklich starke Reportagen. Ich habe heute zum Beispiel einen angeschaut über so ein Gift namens Fars. Richtig krass. Einfach 32 Minuten, krasse Recherche, super Journalismus. Aber es gibt einfach ein paar Inhalte auf diesen Kanälen, die einfach dem ganzen Standard überhaupt dann nicht gerecht werden, wie diese Taylor Swift-Doku. Aber man muss auch sagen, egal wie sehr ich mich gerade aufgeregt habe, ich finde, dass Funk sich schon gebessert hat über die Jahre, weil ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber Funk hat früher, und das hat mich richtig aufgeregt, wirklich so, so reine Entertainment, eigentlich private YouTube-Channel gesponsert. Zum Beispiel so ein Prank-YouTuber namens Simon Will.
Ja.
Der hat halt so Pranks gemacht und dann ging es so Richtung Logan und Jake so in die Richtung. Also es ist wirklich absolut kein Mehrwert,
na gut, was Wissensvermittlung anbetrifft. Die haben ja auch so gesponsert.
Funk?
Ja, also so Klimansland und sowas.
Ah ja, stimmt. Ja, okay, aber da kann man noch mal ein bisschen mehr wegen diesem Handwerklichen und bla bla. Aber das ist ja, so ein reinen Prank-YouTuber, weil ich weiß noch, also ich war damals mit Simon Will in Köln unterwegs und dann war er so, ja, ich kaufe jetzt für einen Prank irgendwelche Sachen. Dann ist er bei Karstadt, hat er einfach irgendeinen Mist dort gekauft für irgendeinen Prank. Und ich wusste so, ja krass, das wird gerade von unseren GZ-Gebühren bezahlt. Das war irgendwie so, why? Also so, hä, lass mal, also dieser YouTuber wird auch so stattfinden, ohne dass ihr den sponsert. Also nichts gegen Simon Will, ich mag ihn persönlich, aber ich fand es halt irgendwie damals dumm, dass es ein Funkkanal war. Es war irgendwie so unnötig. Mhm. Und weil ich finde, dass Funkkanäle immer noch so für guten Journalismus stehen sollten, der halt wirklich auch jetzt, Parabelritter ist jetzt bei Funk.
Die Frage ist halt, ob das schon damals deren Ziel war, oder ob es einfach darum geht, dass das Öffentlich-Rechtliche junge Leute online finanziell unterstützt und dann die sich halt überlegt haben, ah, okay, wir wollen die Gelder aber eher für was benutzen, was auch nachhaltig irgendwie ist und halt dann guter Journalismus ist. Ich weiß ja nicht, ob das schon immer die Idee dahinter war von Funk.
Die Idee dahinter war halt, Inhalte zu generieren, die auch junge Leute gucken, glaube genau. ich. Genau.
Und vielleicht haben die sich am Anfang erstmal ausprobiert und waren so, ah, gut, dann Leute gucken ja diesen hier.
Simon Will.
Genau, danke dir. Und dann halt gemerkt, naja, irgendwie soll es schon nachhaltiger sein. Also irgendwie ist es ja auch eine Art, wie sich Leute finden. Ist ja auch. Du hast ja auch nicht angefangen mit geil recherchierten Beiträgen zu Themen, sondern auch irgendwie 30 Mal Songs, die gleich klingen, gemacht. So, weißt du, manchmal muss man sich finden. Vielleicht musste sich Funk da auch finden. Und hat dann erstmal irgendwie viel zu viel Geld in Pranks gesteckt.
Das war wirklich so, wow, danke schön. Also wenn wir das, weil es gibt ja, weißt du, das ist halt das Ding, was ich immer so schade finde. Ich finde, dass Öffentlich-Rechtliche und GZ-Gebühren und so absolut sinnvoll sind für gute Arte-Dokus, guten Journalismus, unabhängigen.
Ich weiß gar nicht, ob Arte GZ finanziert ist.
Dass das nicht privat finanzierte Sender sind und so weiter. Also es macht so Sinn. Und dann finde ich es so schade, Tom, wenn sie das so zunichte machen mit so dummen Sachen. Weißt du, was ich meine? So, dann gib mir eine gut recherchierte Taylor Swift-Geschichte. Das ist alles, was ich wollte.
Ja.
Ja. Naja, ich dachte mir, ey Leute, wenn ihr richtig Bock habt, dass wir dieses Video machen. Ha. Ja, wir machen das, was wir nicht bei Y-Kollektiv gesehen haben.
Ich rede mit Taylor-Fans.
Okay. Ja, Taylors-Fans, ihr könnt ja mal dazu Stellung beziehen, wenn ihr wollt. Und gerne
vielleicht
mal
ich mache so Gonzo-Journalismus und mache so ein Jahr unter Taylor-Fans. Ein Jahr als Swiftie und tauche unter. Und
ja, viel Geld geben sie aus auf jeden Fall. Das kam in der Doku raus.
Fucking viel Geld.
Naja, ich würde sagen, wir können rüber in deine. Aber ich will, eine kleine Frage habe ich an dich. Eine kleine Frage. Warst du mal so richtig obsessed Fan von jemandem?
Ja.
Ja?
Ja.
Hau raus.
Linkin Park.
Echt?
Linkin Park war mein allererstes Konzert damals in Stuttgart. Und ich habe Linkin Park wirklich, es war ein Safe so.
Aber auf so einem Swiftie-Level?
Ich habe Linkin Park damals, ich weiß doch, es gab so Fan-Cuts von so Naruto-Videos, wo so Kämpfe und dahinter wurde Linkin Park-Songs gepackt. Und es gab so ein Video, wo Sasuke gegen Naruto kämpft. Ist auch egal, jedenfalls hat mir das Kumpel, mein Kumpel gezeigt, ich guck mir das an. In the End lief im Hintergrund und ich war so, okay, that's gonna be your personality now. Und das war's für so 4 Jahre oder so. Wirklich, es war, I was obsessed. So, ich habe diese Live-Konzerte zu Hause rauf und runter gehört. Ich hatte die DVDs, ich hatte CDs. Meine Eltern mussten auf einmal Linkin Park hören. Ich habe meinen Eltern selber Linkin Park CDs gebrannt. So, hey, guck mal, das sind Songs, die ihr vielleicht mögt.
Klassiker.
Klassiker.
Ja, ich habe versucht, meinem Vater KIZ nahe zu bringen. Nicht so gut geklappt. Nude. Okay, von mir aus können wir in die nächste Bubble, Tommy.
Tute.
Ey, ich hab so Bock.
Ja, ich weiß.
Boah, Daisy. Ich find's ja schön, weil wir kommen, glaube ich, mal zu so einem Abschluss. Wir haben eine Story aufgebaut und heute wird sie abgeschlossen.
Okay.
Und zwar geht es um Laura Müllers Musikvideo.
Ajo.
Vor 2 Folgen haben wir darüber geredet, dass sie fragwürdige Posts gemacht haben, wo so mäßig eine Art Porno auf OnlyFans angekündigt wurde, haben aber letzte Woche schon irgendwie so ein bisschen die Idee gehabt, ah, vielleicht ist es gar kein Porno, sondern vielleicht ist es ja ein Musikvideo.
Du hattest schon die These, ja, die sehr smarte These aufgestellt.
Und es hat sich bewahrheitet und wir können heute das Thema abschließen, denn das Musikvideo ist rausgekommen. Ich werde es dir vorspielen. Ich werde mit dir ein Live-Listening, weil ich habe dir gesagt, hör es dir nicht an und ich freue mich so, weil ich hab Ohrwürmer in meinem Kopf und ich will es die ganze Zeit singen und ich kann es nicht, weil du bist dabei und ich will dich aber nicht spoilern. Deswegen.
Es war auch echt hart, Tom, weil es war, also dieser Song oder Ausschnitte davon waren auf einmal überall im Internet und ich war so, nicht anhören, Tom wollte es mir zeigen. Es war schwer, diesen Song zu umgehen jetzt, diese gesamte Woche.
Nochmal ein kleiner Einstieg, bevor wir direkt reingehen. Und zwar kurz bevor das Lied hochgeladen wurde, wurde nochmal ihr OnlyFans-Kanal runtergenommen, weil die 2 Männer in dem Video beziehungsweise auf dem Bild, die haben sich beschwert, weil die wussten nicht, dass dieses Musikvideo so als Erotik-Werbeclip verwendet werden würde. Also für Werbezwecke so genutzt wird, dass es aussieht, als ob es sich um Porno handeln würde.
Ah, okay.
Bedeutet, der Kanal bzw. das Video wurde anscheinend von dem Kanal runtergenommen.
Richtig weirder Fun-Fact. Ich habe dir doch erzählt, dass ich eine Woche lang ja mein Club-Handy-Experiment gemacht habe und das Erste, was ich gesehen habe, nach einer Woche kein Instagram, war dieses doofe Feedpost von Laura Müller, wie sie da im Bett mit diesen 2 Männern liegt. Und wenn du mein Video anschaust mit meinem Selbstexperiment, Leute, ich habe das dann geblurrt. Ich war so, oh, das soll irgendwie voll der krasse Moment in meinem Selbstexperiment sein. Und das, was man sieht, ist Laura, wie sie mit diesen 2 Männern da im Bett
aber
liegt.
Aber es wäre auch witzig gewesen, wenn du so, du guckst dich so an, siehst du Laura, du legst das Handy weg und bist so, du nimmst wieder das Klapp-Handy, okay, noch eine
ja,
Woche.
Ja, wirklich, das war wirklich so, boah, dein Ernst, ich habe nichts verpasst, wirklich nur Müll
Internet,
einfach.
Gib mir, was ich verpasst habe, zeig mir die Früchte.
Das habe ich mir echt gedacht. Und wirklich, guck mal das Video an und guck dir die Stelle an und ihr auch da drauf. Also guckt euch die Stelle an, wo ich wieder mein Handy habe und da das erste Mal auf Instagram gehe. Ihr seht dort Laura Müllers Instagram mit dem verpixelten Bild, wie sie da mit den Männern liegt.
Okay, ja. Also bist du jetzt ready?
I'm ready.
1,3 Millionen Aufrufe auf YouTube. Kommentare, die, ich würde sagen, gespalten sind. Sie sind sehr eindeutig.
Ja.
Und es ist, man könnte ja jetzt, ich will jetzt gar nicht die Spannung noch unnötig aufbauen, aber man könnte ja denken so, Michael Wendler ist ja, hat ja ein paar Alben rausgemacht, hat Songs rausgemacht. Der ist ja nicht neu in dem Geschäft, dass er die da bei seiner viel zu alten Männerhand nimmt und sie da reinholt ins Musikboot. So. Mhm. Aber ich
also ich habe nur einen TikTok gesehen, dass sie auf jeden Fall Bibi übertroffen hat mit dem schlechtesten Song.
Aber okay, komm, lass uns nicht weiter schnacken. Lass es uns anhören.
Schau auf meinen Body, findest du mich heiß, deine Augen ziehen mich aus. Martini liegt auf Eis. Meine rote Sohle streichelt dein Gesicht. In Gedanken bin ich shoppen, das sag ich dir nur nicht. Nenn mich Luxus-Lady, das ist mir egal. Dior in 100 Farben schmücken mein Regal. Ich mache es gern im Auto, den Knüppel in der Hand, aber nur in einem Ferrari, denn der ist mir bekannt. Bin auf OnlyFans, ein Superstar, habe 100.000 Follower.
glücklich macht.
Also das war die erste Strophe.
Die hat Katja Krasavice voll nachgemacht. Das ist ja 1:1 wie Katja Krasavice's Onlyfans-Song.
Also es ist halt einfach ein Onlyfans.
Es ist Musikvideo und alles. Es ist ja komplett wie das andere, wie das von Katja.
Ich kenne das Katja-Video nicht, aber muss dazu sagen, es sieht
Ich habe einen roten Benz, dank Onlyfans. Und sie ist da mit einem roten Ferrari.
Ja, Ferrari,
Benz. Die versucht auch vom Stil her voll Katja zu sein.
Es ist so Onlyfans-Rap, aber es ist, was ich ja viel wichtiger finde, ist ja, was zur Hölle ist das?
Ich hätte auch nicht jetzt gedacht, dass ich jemals Katjas Seite einnehmen würde für irgendwas in meinem Leben. Was wolltest du sagen?
Aber was ist das denn musikalisch? Also, Daisy, du redest hier, du, als ob wir hier von einem Lied reden würden. Du bist hier, oh, da kann ich kaum. Also das ist ja wirklich einfach sehr...
Ja, also, es ist schon echt krass. Es ist schon geil. Ich sehe, was sie versucht hat. So, I see where she wanted to go with
die
it,
hat
aber...
Da, haben die das irgendwie zu Hause aufgenommen?
Ah, also ja, das
klingt
mich auch
furchtbar,
gefragt.
Es klingt, als ob das so mit GarageBand irgendwie zu Hause sich da Michael Wendler nach irgendwie, weiß nicht, was er da trinkt, Whisky-Cola oder so, sich da nochmal hingesetzt hat, ja, in Florida.
Aber das Musikvideo ist ziemlich professionell gemacht, das kann man schon sagen.
Nein, nein, nein.
Doch?
Nein, es sieht furchtbar aus. Es sieht so ganz steril aus. Es sieht so ganz hell beleuchtet aus. Das ist so, als ob man es in so einem Zahnarztpraxis gefilmt hätte. Dann sieht man sie in diesem Auto sitzen. Mhm. Sie sieht einfach, okay, das soll jetzt nicht böse, über sie werde ich jetzt nicht urteilen, aber die Dessous, also sie trägt Dessous. Dessous, komisches Wort.
Dessous.
Dessous. Sie trägt Dessous. Und die sehen irgendwie nicht gut aus. Das sieht alles nicht gut aus. Die Typen sehen irgendwie, es sieht einfach alles so.
Hä? Ja, okay, ein bisschen, ja, okay.
Es sieht einfach alles schmuddelig aus. Es ist so ein bisschen so.
Amateurporn-mäßig.
Ja, ja. Willst du die zweite Strophe hören? Weil das ist meine Lieblingsstrophe.
Okay, hau raus.
Da kommt nämlich das, was ich am liebsten zitiere in letzter Zeit.
Magst du meinen Hintern? Er ist prall und rund. Ich brauch keinen Filter, denn ich bin noch jung. Ich hab neue Bilder, nur für dich gemacht. Oder willst du chatten, bis tief in die Nacht? Nenn mich Luxus Lady, ich bade in Parfum. Will Tiffany zum Frühstück, zum Mittag oder Ma.
Okay.
Also ich liebe ja, nenn mich Luxus Lady, ich bade in Parfum. Also sie rappt das auch, wie so Kinder so rappen.
Ich weiß,
magst eigentlich du meinen Po? Denn er ist so rund. Ich habe auch
du nicht,
einen Mund.
Dass es easy gerettet hätte werden können, wenn sie einfach in Double Time gerappt hätte?
Ja, gut, aber...
Ja, gut, aber...
Ja, gut.
Der Wendler, der kennt sich wahrscheinlich auch nicht so mit dem Rap-Game.
Sie hätte einfach nicht rappen sollen. Warum rappt sie denn? Wer sagt denn, dass jetzt auf einmal jeder rappen soll? Es ist nicht die einfachste Form der Musik. Also sie hätte auch einfach versuchen können zu singen. Aber vielleicht haben sie sich in die Booth, ins Studio gesetzt und sie hat am Anfang gesungen und dann...
Sie singt doch im Refrain.
Ja, gut. Dann einfach alles singen.
Ich sag dir, wie es ist. Also sie wollte einfach Katja Krasavice da sein.
Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, sie hat da nicht viel zu sagen. Und das ist so ein bisschen das, was auch bei Twitter umschlägt.
Glaubst du, dass nur Wendler jetzt dahinter steckt?
Ich glaube, dass Wendler die da ganz schön einen weggegroomt hat. Also das wirklich, also irgendwie so, er ist Musiker, er macht da jetzt mit ihr Musik, er ist auch als Writer und Komponist irgendwie eingetragen bei Spotify. Also er hat auf jeden Fall also klar ist das so sein Ding und das ist alles
du,
so.
Du, der Beat ist okay, also es ist okay produziert.
Der Beat ist okay? Daisy, das ist der furchtbarste Glockenbeat, den ich je gehört habe, es ist wirklich Horror.
Komm, wir hören kurz in Katja Krasavice's Onlyfans rein, weil ich will mal ihre Rap-Stelle hören. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es schon sehr hart inspired ist vom Stil her. Deswegen will ich kurz da mal reinhören, um zu gucken, ob ich mir das gerade nur so auch ein bisschen einbilde. Aber der Refrain auf jeden Fall. Aber ich will mir mal die Strophe anhören.
Aber das ist ja, das ist ein produzierter Song.
This episode is brought to you by Snapple. Welcome to the Snapple Market Auditory Experience. Close your eyes. Imagine you're walking into your neighborhood store. You make your way to the back and reach for your favorite Snapple flavor. You can't wait. You take a sip. Whoa, that's a lot of flavor. Mm-hmm. What flavor are you holding? Now open your eyes and check out Snapple.com to find ridiculously flavorful Snapple near you.
Wyndham Hotels and Resorts makes travel possible for all. Whether it's the long haulers looking for a great cup of coffee, a roomier rest for the on a whim road trippers, or a place to make summer memories with the whole family. No matter who you are, where you're going, or why, with 24 trusted brands to choose from like La Quinta, Days Inn, and Super 8, your Wyndham is waiting. Get the lowest price at WyndhamHotels.com. Restrictions apply. Visit website for more details.
Mach ne Million Dollar Cash mit meinem OnlyFans-Account. 2-3 Millis in meiner iCloud. Booty sieht die Story.
Okay, da ist die Double Time, von der ich gesprochen habe.
Also, das ist halt ein vernünftiges Lied. Also, nicht, dass ich jetzt irgendwie Katja Krasewitsch
spiele. Wow, dagegen kickt das gerade wie der geilste Scheiß der
Aber
Welt.
Es ist wirklich, es ist halt ein vernünftiger Song. Es ist ein vernünftiges Musikvideo. Es ist nicht weird. Es ist auch. Und was mich am meisten abfuckt, und du hast ja vollkommen recht. Also sie versucht auf jeden Fall so einen auf Katja Krasewitsch zu machen. Sie versucht auch einen auf hier, wie heißt denn die andere Rapperin, die früher mal YouTuberin war?
Shirin David.
Mhm. Und wo die ja auch sagen, so, ey, Onlyfans oder gerade Katja Krasewitsch, Onlyfans auch so ein bisschen als Selbstbestimmung, als Frau. Full, so ist nochmal eine ganz andere Debatte. Aber das versucht ja hier Laura Müller auch so ein bisschen, wo sie in einem ihrer Kommentare geschrieben hat, jetzt legt sich mal eine Frau mit zwei Männern, eine selbstbestimmte Frau irgendwie mit zwei Männern ins Bett so. Und ich glaube, die versucht auch über diese Onlyfans-Feminismus-Schiene irgendwie jetzt zu kommen. So.
Okay.
Und das ist absoluter Bullshit, weil du weißt einfach ganz genau, das hat nichts mit Feminismus zu tun. Das ist einfach pure Michael Wendler, der da irgendwie versucht nochmal irgendwie seine Musik.
Ey, Katja hat vor allem auch wirklich einfach selber was gerissen, so von 0 auf 100 so. Und bei Laura war es wirklich so, ihre gesamte Prominenz basiert einfach darauf, dass sie mit Michael Wendler zusammen ist.
Ey, ich habe auch Kommentare gelesen, sie meinten so, es wäre wahrscheinlich stilvoller gewesen, hätte sie wirklich einfach ein Porno gedreht. Wirklich, einfach straight up Porno. Als dieses Musikvideo.
Ich bin dankbar, dass sie uns dieses Stück Musik geschenkt hat.
Ich habe schon viel zu oft gehört, ich sag's ehrlich, so, ich höre es wirklich viel.
Wirklich?
Also,
warum?
Nimm mich Luxus Lady. Ich bade in Parfum, hol dich einfach massiv ab.
Oh mein Gott.
Und ich brauch keine Filter, denn ich bin noch jung.
Das reimt sich noch nicht mal, die Sachen, kann das
halt
sein?
So, das sind halt so Haus-Maus-Reime. So, es ist halt wirklich einfach.
Oh, krass, ist schon sehr schlecht. Schon sehr, sehr schlecht.
Dafür, dass Michael Wendler mal irgendwie sogar Tourneen gespielt hat.
Ja,
so.
Aber doch auch nur ironisch alles, oder? Also nicht er selber ironisch, aber die Musik war doch von ihm auch nie gut.
Ja, aber das gab schon so Michael Wendler-Schlager-Fans.
Ah.
Also da waren schon Leute auf jeden Fall. Doch. Doch. Also es ist jetzt nicht unsere Bubble, die Schlager-Bubble, aber da waren schon auf jeden Fall.
Es ist halt, je untalentierter die Person ist, desto umso wichtiger ist einfach, dass da ein krasser Produzent dahinter ist. Ich glaube, es ist ganz schwierig, aus einer Laura Müller dann so einen Banger-Track rauszuhauen, wenn du nicht mega Skills hast als Produzent.
Ja, du meinst, wenn ein untalentierter Produzent auf einen untalentierten Texter, auf eine untalentierte Rapper/Sängerin trifft, ja, ist schwierig.
Da kommt nichts raus, da gibt es halt dann auch nichts zu retten. So, ja.
Ey.
Deswegen.
Ey, aber ich hoffe auch wirklich, dass.
Vielleicht hat Wendler ja irgendwie als Sänger dann doch nur ein bisschen mehr Talente als Laura leider.
Ja.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das ist erstmal das Letzte, was wir dann von Laura Müller musikalisch hören. Aber ich würde lügen, weil ich habe schon gelesen, dass jetzt auch ein zweiter Song in Planung ist.
Ah, oh, ja, cool. Da freue ich mich drauf.
Ey, weil am Ende, und das ist ja das Schlimme. Es ist ja egal, ob die Leute es ironisch hören oder es haten oder keine Ahnung. Wenn es gehört wird, wird es gehört.
Ja, die hat ja jetzt schon 1,3 Millionen Views da drauf. Ich meine, die Streaming-Zahlen werden wahrscheinlich auch nicht schlecht sein. Ich meine, das bringt ja auch Kohle jetzt ein.
So.
So nämlich.
Ja.
Ja.
Haben wir den Salat.
Wir sind hier die Loser. Ja, Tommy, ey, ich würde sagen, wir gehen rüber in meine Bubble.
Ja, let's fetz.
Es bleibt trashy. Du hast ja auch deine Trashcap an. Wunderbärchen, Leute. Es geht rein in
TikTok.
Und zwar, Tom, mir wurde jetzt seit Ewigkeiten wieder was von Jeremy Fragrance in die Timeline gespült. Oh. Lange habe ich diesen Mann nicht mehr gesehen.
Der ist wirklich kurzzeitig so ein bisschen verschwunden gewesen.
Und der scheint gerade wirklich in den USA ziemlich famed zu sein. Ich dachte mir dann so, ist das vielleicht unser Exportschlager in Deutschland nach Til Schweiger und Diane Krüger? Kommt jetzt Jeremy Fragrance? Ja. Das ist unser Exportschlager aus Deutschland.
Er wurde ja auch von Cody Ko zum Beispiel interviewt.
Stimmt, der ist ja in stimmt. Ja. Ja, und sein Hauptcontent auf TikTok ist ja, wie er sich einfach nur filmt, sobald Leute ihn ansprechen auf der Straße und ihn nach dem Foto fragen und so, ne? Und genau, und jetzt gerade, ich weiß nicht, anscheinend lebt er in Amerika, keine Ahnung, der chillt auf jeden Fall die ganze Zeit. Ja, safe lebt er da. Und genau, dann filmt er halt oft, wie halt wirklich so Amis auf ihn zugehen und sagen, oh my God, Jeremy Fragrance, I'm such a big fan of you, can I have a picture und bla. Und er filmt es halt, ich bin so, ja krass, Alter, du hast es eigentlich geschafft, du hast es geschafft, hier in the big USA, Alter, Fame zu sein. Muss man auch erstmal hinkriegen, also Hut ab. Wie er da jetzt überall angesprochen wird und so. Aber, Tom, was viel wichtiger ist.
Ja, bitte.
Ich bin sehr schockiert darüber, wie er mittlerweile aussieht. Aber nicht nur ich. Ich zeig dir mal einfach einer seiner aktuellen TikToks.
Ist immer gut, Podcast und dann über das Aussehen von Leuten.
Ja, ich werde dir das und du sagst mir mal. Feinteilig
beschreiben.
Genau, sag mir mal, was dir an ihm auffällt. Was fällt dir dann so als erstes auf, wenn du ihn jetzt wieder siehst, nach so langer Zeit?
Boah, ich wünschte, er hätte jetzt irgendwie so ganz kurze Haare und eine Brille oder so.
Okay.
This is Donald Trump's fragrance choice. I know it from a very good source and it's impressive. And I asked this particular source something like...
Ja, ich sehe ihn. Guck ihn mir an. From where does he have it? Okay, also ich habe mein Urteil geschlossen.
Ja.
Und zwar, er sieht fucking alt aus.
Ja.
Er hat richtig, also er hat einfach Falten bekommen, aha, er hat unterlaufene Augen, er sieht unordentlich aus und er spricht sich ja immer dagegen aus, dass er Drogen konsumiert.
Mhm.
Aber ich sag mal so, in meinen 10 Jahren, die ich in Berlin lebe, habe ich schon so ein paar Ü30-Jährige kennengelernt.
Mhm.
Und ich sag mal so, die gerne mal in den Club gehen, feiern gehen und dort Dinge konsumieren, haben den gleichen Look nach einer gewissen Zeit.
Okay, also genau, also was man jetzt sieht, ich werde das auch nochmal bei Nieren und Bubble Tea posten, wie er jetzt aussieht. Er hat extrem, wie Tom sagt, er hat extrem heftige Falten um die Augen, aber richtig tiefe Falten schon, so richtige Falten, Leute. Er ist einfach richtig schnell aus dem Nichts gealtert. Und das sagen auch die ganzen Kommentare. Ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Und zwar sind das Kommentare wie kann es sein, dass der Typ auf einmal doppelt so schnell altert? Oder von Jeremy Fragrance zu Gerhard Fragrant. Oder was ist mit seinen Augen passiert? Vor 2 Jahren waren so gut wie keine Falten da. Oder auch, das ist eigentlich mein Lieblingskommentar, der seltsame Fall des Jeremy Fragrance wegen Benjamin Button. Yeah. Ja, ziemlich funny. Also wirklich alle Kommentare darunter beziehen sich irgendwie auf sein schnelles Altern aus dem Nichts. Und da dachte ich mal, wie alt schätzt du? Ist Jeremy Fragrance. Also du hast jetzt gesehen, wie er aussieht, also ziemlich tiefe Falten.
36.
Was? Wie kommst du jetzt darauf?
Weil ich es ihm an der weißen Nasenspitze ansehe.
Also ich dachte so, weil ich seine Falten gesehen habe, war ich so, okay, der ist halt auch wahrscheinlich so 45 oder so. Leute, stellt sich raus, dass er lediglich 4 Jahre älter ist als ich. Also er ist 35.
Ey, ich bin so gut.
Ey, aber Tom, komm, ich... Und Jeremy, wenn wir uns sehen, also da würde man denken, da sind jetzt gerade 10, 20 Jahre fast dazwischen, oder?
Ich sag's nur aus eigener Erfahrung, was ich so gesehen habe.
Genau, und daraufhin wollte ich dich tatsächlich fragen, du hast ja schon meine Frage hier fast beantwortet, weil ich wollte wirklich wissen, so ey, was ist denn passiert? Denn viele sagen auch in den Kommentaren, dass es an dem Coke liegt und dass er damit aufhören sollte. Am Kokain.
Achso, danke. Ich dachte, weil es vielleicht die Cola, das Dunkle.
Also, genau. Getränk. Aber da wollte ich dich mal fragen, als alter Drogenexperte. Du hast doch vorhin gesagt, du kennst viele Leute,
ja, ich möchte bitte nicht als Drogenexperte betitelt werden.
Also, denkst du, es liegt am Kokain? Denkst du, also hat das denn so eine Auswirkung auf den Altersprozess? Das wollte ich dich fragen.
Also, ich sag mal so, Es kann natürlich auch daran liegen, dass er jetzt, weil er einfach sehr viel unterwegs ist, sehr viel Jetlag hat, fliegt und so, dass er einfach nicht viel schläft. Mhm. Aber würde man der Vermutung nachgehen, dass er vielleicht Kokain konsumieren würde, was jetzt schon länger irgendwie im Gespräch ist, dann könnte das einfach daran liegen, weil du pennst ja dann nicht, du bist übermüdet irgendwie, du pusht dich immer weiter und dann altert der Körper einfach schneller. Und deswegen sehen halt Leute, die einfach viel feiern gehen, einfach
teilweise. Aber der geht doch nicht feiern.
Naja, ich meine nur feiern, weil da wird ja normalerweise, oder wenn du halt einfach, sag ich mal, das anders konsumierst, weil du irgendwie, keine Ahnung, dadurch deinen beruflichen Alltag irgendwie am Laufen hältst oder so. Mhm. Also es ist wahrscheinlich gar nicht mal die Droge an sich, die dich so kaputt aussehen lässt, sondern was es mit dir macht. Also dass du dann, das Hungergefühl ist nicht mehr da, du isst nicht mehr so viel.
Ach stimmt, der hat ja auch stark abgenommen gehabt eine Zeit lang.
Du nimmst nicht mehr viel Nährstoffe zu dir, du schläfst wenig, wie schon gesagt. Und all diese Sachen, klar, können die den Altersprozess dann vorantreiben. So. Mhm. Und die Sache ist ja, was es bei ihm immer so ein bisschen rausgehebelt hat, dieses Gerücht, sag ich mal, dass er Drogen konsumiert, also auch in rauen Mengen, ist, dass er ja selber erstmal gesagt hat, dass er das nicht macht, was ja immer auch eine Aussage ist, kann man ja erstmal so hinnehmen. Aber halt auch, dass er, wie du halt meintest, so ein, immer so wenig isst oder so einen krassen Ernährungsplan hat und so einen krassen Tagesplan hat. Und klar kann man das dann auch darauf schieben, okay, er ernährt sich halt irgendwie nur von Nüssen oder von einem Apfel am Tag, geht die ganze Zeit laufen, schläft kaum, weil er halt irgendwie Rise and Shine und Rise and Grind macht.
Ja, so 5-AM-Club-Zeug macht, genau.
So, kann natürlich auch sein. Ja.
Ich wollte eigentlich, ich bin so schockiert, wie alt er gerade aussieht, wenn er 4 Jahre älter ist als ich, dass ich, glaube ich, nach diesem Podcast heute Abend nochmal alte Interviews von ihm mir anschauen werde. Weil er hat doch immer gesagt, ja, und ich esse nur das und ich stehe jeden Morgen so auf und ich gehe mal um 21 Uhr, ich gehe nie feiern, ich mache nie das. Und ich so, super, super Selbstoptimierungstyp. Und denke mir so, ganz ehrlich, wenn man so mega selbstoptimiert mit 35 so aussieht, dann werde ich alles anders machen. Also alles, was er aufzählt, werde ich einfach das absolute Gegenteil anstreben jetzt, ab jetzt, weil mich das so abschreckt, wie schnell dieser Mann einfach gealtert ist. Das ist echt verrückt.
Aber auch die Diäten, die er da mal angesprochen hat. Wir haben ja dieses Video über ihn gemacht, deswegen war ich da ziemlich drin. Die klangen einfach nicht gesund. Also das klang nicht nach einer ausgewogenen Ernährung.
Was waren das nochmal für Diäten? Ich erinnere mich nicht.
Das war irgendwie, dass er zum Beispiel, ich bin auch nicht mehr so drin, aber dass er zum Beispiel, glaube ich, gar keine Nüsse isst, weil die so fettig sind und sich komplett fat restricted und halt irgendwie nur so irgendwie Reiswaffeln, irgendwie so halt so.
Das würde Sinn machen, Tom. Das weißt du, dass ich tatsächlich vor Jahren schon mal die These aufgestellt habe, dass Leute, die Angst vor Fetten haben, dass die wirklich schneller altern. Nein, wirklich, weil, guck mal, ich habe meine chinesische Oma gefragt, ja? Weil, guck mal, ich war in Asien bei meiner Family. Was lachst du?
Angst vor Fetten.
Hä?
Sorry.
Hier ist Fettphobie.
Ja, ich weiß, ich habe gerade an was anderes gedacht, dass man.
Zum Essen, beim Essen.
Erzähl weiter.
Anyhow, meine Oma, ja. Flawless, Leute. Also wirklich keine Falten, kein Botox. Und sie und ihre ganzen asiatischen Freundinnen, ja, die sehen alle so glatt aus. Und ich habe die dann mal gefragt beim Essen. Ich so, wie macht ihr das? Also in Deutschland sieht keiner so aus wie ihr. Und die hat jetzt gesagt, und jetzt Veganer müssen jetzt ganz kurz weghören, Leute. Wirklich, hört weg.
Das Gesicht in Tierfette
einreiben.
Nein,
sie hat, also original, das ist halt die Antwort von meiner Oma. Dafür kann ich jetzt nichts. Es gibt das jetzt einfach nur so weiter. Sie hat gesagt, das ist der Schweineschmalz. Ich so, wie? Also das Schweinefett. Ich so, wie? Das Kollagen vom Schweinefett, wenn du so, also in Asien isst du ja viel so Schweinebauch, wenn du zum Beispiel beim Korean Grill bist, dann kriegst du ja erstmal so einen Teller voll mit Schweinebauch. Und dieses, das Kollagen und die Fette davon, die du aufnimmst, die Asiaten in der älteren Kultur, zumindest die Generation von meiner Oma, die schwören da drauf. Die sagen, dass das der Grund ist, warum die so faltenfrei sind. Und ganz ehrlich, du kannst die dir mal anschauen. Natürlich ist es auch ein bisschen Genetik-Sache bei den Asiaten. Ja, deswegen sehe ich ja auch so jung aus. Oh, der Stick hier. Ich habe keinen gesunden Lebensstil, Leute.
Du warst heute beim Power-Yoga.
Nee, gestern.
Also super gesund.
Einmal. Natürlich, aber wenn du dir mal anschaust, zum Beispiel meine Mom, die hatte immer ihr Leben lang Angst vor Fetten. Die hat ja nie, warum lachst du da immer so?
Ich weiß immer, Angst vor Fetten. So vor fetten Leuten und so. Ah.
Oh Gott. Nein, so vor, meine Mama hat immer mega Angst gehabt vor Öl im Salat oder, also sie würde halt einfach früher keine Butter essen, also irgendwas, wo Fett drin ist, würde sie einfach nicht essen. Und meine Mom hat diese asiatischen Gene und weißt du was? Die ist am ältesten, no offense, Mom, aber die ist am ältesten von, also so am meisten gealtert von meiner gesamten Verwandtschaft. Ich glaube, das liegt auch an der Luftfeuchtigkeit, die sie dort haben. Also es sind viele Faktoren. Anyhow, meine Mama hat nie Fett gegessen, darauf will ich hinaus. Okay. Das heißt, ich glaube, da ist durchaus was dran. Und jetzt können die Veganer wieder zuhören. Also schön die Nüsse essen, Leute.
Ich glaube, was Olivenöl, der Mann einfach braucht.
Schön Olivenöl zu dir nehmen.
Ja, oder der Mann braucht einfach mal so einen schönen Teller. Vielleicht laden wir den einfach mal
mein Vater ist ja auch faltenfrei und der schwemmt alles in Olivenöl. Mein Vater hat so wenig Falten, dass meine Freunde dachten, er hat safe Botox. Dann habe ich ihn mal angerufen. Ich so, komm, gib's zu, du hast Botox gemacht. Er hat mich dann veräppelt. Nein, hat er nicht. Er kann auch komplett seine Stirn runzeln. Der hat keinen Botox. Der hat einfach nur eine fettige Stirn, weil er immer so viel Fett zu sich nimmt. So geht das nämlich, Leute.
Ich weiß gar nicht, wo ich da noch einsteigen soll. Es sind so viele Informationen über den Fettgehalt von Desis Eltern.
Naja, meine Mom, Fett, Angst vor Fett, Falten.
Angst
mein
vor
Vater.
Fetten.
Mein Vater, keine Angst,
keine Angst vor Fetten.
Ja, egal. Was willst du zu Jeremy sagen mit seiner Ernährung?
Ich meinte nur, dass der Mann einfach mal, vielleicht braucht er einfach mal so einen schönen Teller Bauchspeck, wie heißt das?
Schweinebauch.
Schweinebauch. Schön Korean Barbecue mal gehen und dann einfach mal, Amigo, sich schön mal so 10 Stunden hinlegen. Einfach mal schön schlafen. Ruhig machen.
Ja, wirklich.
Mal entspann, nicht die ganze Zeit irgendwelchen Leuten auf den Straßen hinterherlaufen und an den Schnüffel sagen, welches Parfum sie drauf haben. Lass die Leute in Ruhe, Jeremy. So, leg dich hin. Schlaf eine Runde, iss dein Bauchspeck und entspann dich. You good.
Ja, das stimmt echt.
Ja.
Ja, er sollte echt, also guter Rat, Tom. Bin ich voll bei dir. Wirklich, entspann dich mal, Jeremy. Wirklich, echt einen Gang runtersetzen, ein bisschen schlafen. Nicht so viel Power. Dieses Power lässt dich altern.
Ja, so ein bisschen Sparmodus einfach mal.
Wirklich, ja, wirklich. Also, es ist so ein Kokainmodus tatsächlich.
Ja.
Wirkt so. Ja, das war's von meiner kleinen Jeremy-Bubble. Muss man, man hat lange nichts mehr von ihm gehört.
Ey,
jetzt hat er
keine
kleines
Angst
Update.
Vor Fetten.
Keine Angst vor Fetten. Mann. Ja gut, lass uns rüberrutschen.
Twitter. Ey, wir bleiben im Trash und gehen sogar ein bisschen rüber in die Musik.
Wir waren doch vorhin bei der Trash-Musik.
Ja, und es wird weiter Trash-Musikig bleiben. Und zwar geht es um einen Künstler, der gecancelt war und jetzt aber wieder aufgetaucht ist.
Ich weiß es. Save and I do.
Korrekt.
Yay, durch Oliver Pocher.
Wow, du hast mir meinen gesamten Aufbau meiner Geschichte genommen. Den Spannungsteil, den...
Nein, aber klär uns doch auf. Wir wissen doch alle gar nicht, wovon du redest. Nein, aber ich muss dazu sagen, ich weiß wirklich nicht so wirklich, was passiert ist. Deswegen hau raus. Ich bin super,
okay.
Super gespannt.
Also Xavier Naidoo, der uns allen wahrscheinlich bekannt ist, früher noch als Musiker, hat eine EM-Hymne, glaube ich, mal geschrieben mit
Dieser Weg.
War mit den Söhnen Mannheim super erfolgreich.
Ich glaube, er hat es nicht geschrieben, sondern die haben den Song benutzt. Also der Yogi Löw
hat ihn benutzt.
Hat ihn benutzt für die WM 2014.
Genau, und dadurch wurde er dann einfach zu einem EM-Song.
Ja.
WM-Song. Ist ja auch egal. Jedenfalls Xavier Naidoo mal irgendwie einer der größten Musiker unseres Landes gewesen. Bis er dann halt irgendwie so vor 10 Jahren dachte, ich mache jetzt mal einen Sturzflug in die Verschwörer-Richtung. Und ja, keine Ahnung. Sich es einfach ziemlich verbaut hat durch Telegram-Auftritte, wo er sich mit Reichsbürgern verbündet hat, Verschwörungserzählungen geteilt hat.
Geweint hat der Mann auch viel, ne?
Geweint. Antisemitische Sachen verbreitet. Also er hat
QAnon-Zeug auch.
Ja. Also für alle, die da nochmal nachholen wollen, was da so passiert ist, werde ich noch eine kleine Doku teilen, die ganz gut ist, so auf den Spuren, was ist eigentlich mit Xavier Naidoo passiert. Weil das war einiges. Genau. Und dadurch ist der Mann eigentlich komplett aus der Musikszene verschwunden. Er wurde überall rausgenommen, keiner wollte mehr was mit ihm zu tun haben. So. Und dass das nicht so gut für eine Karriere ist, hat er wahrscheinlich irgendwann selber gemerkt und hat dann sich am 19. April 2020 dazu geäußert. Und zwar in einem 3-minütigen Video. wo er in die Kamera geredet und meinte, ja, er möchte sich davon distanzieren. Und das war auch sogar noch im Zusammenhang des Ukraine-Russland-Kriegs, als das angefangen ist. Mhm. Wo er meinte, ja, er hat jetzt mitgekriegt, weil seine Frau ist Ukrainerin und das hat ihn nochmal nachdenken lassen und das hat ihn jetzt nachdenken lassen, was er damals gesagt hat. Und jetzt ist ihm aufgefallen, dass das ja ziemlicher Bullshit war und einiges, was er gesagt hat. Und er möchte auf jeden Fall nicht dafür stehen und so. Also auch schon komisch, dass er so einen Krieg dann dafür nutzt, um sich zu erklären, ist irgendwie weird.
Ich verstehe den Gedankengang, weil in dieser ganzen Verschwörungsbubble ist es gerade auch riesig, der gesamte Ukraine-Krieg und Putin und bla bla. Und wenn dann auf einmal sozusagen du dann selber davon betroffen bist, von etwas, was die Verschwörungstheoretiker normalerweise dagegen verwendet haben und so, und du auf einmal merkst, oh, warte mal. Aber wenn die das jetzt machen über den Ukraine-Krieg, dann ist ja vielleicht alles andere, was sie davor die Jahre gesagt haben, auch irgendwie Quatsch, weißt du?
Ja, ich verstehe den Gedanken.
Verstehst du den
Gedanken? Also ich kann den Gedanken...
So nach dem Motto, so, ja, ja, jetzt nee. Ist es mir selber mehr oder weniger indirekt irgendwie passiert oder in einem Moment, wo ich merkt habe, hey, das ist ja voll der Quatsch, den ihr gerade redet. So.
Ich kann den Gedanken verstehen, es hat sich dann trotzdem so ein bisschen angefühlt, als ob er das Ganze instrumentalisiert und diesen Krieg nutzt, um dann seine Entschuldigung darauf aufzubauen. So. Und das war
Nö,
so
ich finde, das ist eine logische Schlussfolgerung.
Ja, gut, wenn ein Menschen Krieg dafür braucht, um rational über Dinge nachzudenken.
Nicht den Krieg, sondern was die Verschwörungsbubble mit dem Krieg über den Krieg.
Es ging nicht um die Verschwörungsbubble, es ging mehr darum, dass er, seine Frau ist Ukrainerin,
ja.
Und er hat sich halt viel mit ihr unterhalten und Verwandten und hat dadurch sozusagen gelernt, rational über Dinge nachzudenken.
Mhm.
Wie gesagt, kann man sehen, wie man möchte. Dein Gedankengang finde ich auch okay, so verstehe ich auch so, okay, vielleicht hat er sich das erstmal hingesetzt und irgendwie über Dinge nachgedacht. Darum soll es auch heute nicht gehen. Guckt euch das auf jeden Fall mal an, so, es sind halt 3 Minuten. Und ja, jedenfalls war das ganze Video, wurde aber auch insgesamt so ein bisschen kritisch gesehen, weil, wie gesagt, 3 Minuten aufgerechnet auf 10 Jahre irgendwie Lügen zu verbreiten und Hass zu verbreiten, ist irgendwie schwierig.
Mhm.
So, dann hat man aber erstmal 2 Jahre lang nichts mehr von ihm gehört.
Mhm.
Und es war ganz still und ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen mal gucken, was man macht. Und jetzt ist, wie du es schon gesagt hast, ist er bei Oliver Pocher aufgetreten.
Was war das von Oliver Pocher? War das irgendwie eine Show von ihm?
Es war das Tourfinale seiner Tour der Liebeskasper in Saarbrücken.
Oh, okay. Ja.
Und da hat er 2 seiner größten musikalischen Hits performt, und zwar Ich kenne nichts und Wo willst du hin? Ja.
Mhm.
Und Oliver Pocher hat ihn als einen für mich der beste Sänger vorgestellt. Aber das würde ich euch jetzt gerne einmal, er hat nämlich selber, Oliver Pocher, 2 Videos auf seinem Instagram-Kanal geteilt und die würde ich euch jetzt einfach mal vorspielen.
Mhm. Xavier Naidoo ist 4,5 Jahre nicht in Deutschland aufgetreten, mit keinem seiner Songs, ist nirgendwo gewesen.
Komisch.
Aber heute Abend ist Xavier Naidoo in Saarbrücken. Xavier Naidoo, ich kenne nichts, was so schön ist wie du für meine Kinder.
Ja gut, und die Musik müssen wir uns jetzt nicht anhören.
Oh, war damals ein schöner Song. Ich weiß nicht, das Ding ist, ich glaube, wenn es bei jedem anderen Menschen gewesen wäre, der irgendwie nicht mindestens genauso kontrovers ist wie Xavier, dann wäre das wahrscheinlich, hätte mich das wahrscheinlich sogar mehr so, weiß nicht, hätte ich das vielleicht ein bisschen positiver gesehen. Dadurch, dass es halt Oliver Pocher war, der ihn jetzt zurückgebracht hat, war irgendwie so, okay, man denkt immer so, ist das jetzt eine Provokation von dir, Pocher? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube so nicht, die kennen sich auch schon seit Längerem, die sind sich bekannt. Xavier Naidoo war auch bei der Hochzeit irgendwie 2010 oder so.
Ah, okay, die sind Friends, okay.
Es ist halt irgendwie so ein Clusterfuck aus, weil ich verstehe, was du meinst, so, ja, er kommt zurück und jeder hat eine zweite Chance verdient, mäßig.
Mhm.
Aber ich finde dann...
Und er hat sich ja auch entschuldigt, ne, muss man ja auch sagen. Also jeder kann ja mal Scheiße bauen.
ja, 10 Jahre lang Scheiße bauen und 3 Minuten sich entschuldigen und dann
10 Jahre lang?
Das ging über 10 Jahre ungefähr, ah, dass das angefangen hat. Vor 10 Jahren hat er angefangen.
Ja, aber der war halt so ein bisschen brainwashed, ne? Muss man
ja,
schon sagen.
Ja, gut, aber weißt du, wenn du halt irgendwie in deinen Tracks irgendwelche...
Wo der so geheult hat wegen den Kindern, der hat das halt wirklich geglaubt.
Ja, aber der hatte einen der erfolgreichsten, größten Telegram-Accounts gehabt, der halt nur Bullshit verbreitet hat. So, keine Ahnung, der hat früh in seinen Texten schon irgendwelche antisemitischen Erzählungen eingebaut über Rothschilds, über irgendwelche Geldsachen so. Also mhm. Es ist schon nicht so, dass der jetzt 10 Jahre lang...
Was hat er denn über die Rothschilds in seinen Texten eingebaut?
Ich weiß es nicht. Irgendwas, Totschild, irgendwie sowas. Also irgendwie...
Ach so, okay.
Nichts Gutes auf jeden Fall.
Mhm. Und ja, aber das kann ja... Okay, aber das, ich weiß nicht, ob man das... Weil die Rothschilds, wenn man jetzt der Conspiracy glaubt, die haben halt einfach so einen riesen so Einfluss auf die Welt.
It's still antisemitisch. Ändert nichts daran. Es ist es geht ja darum, wie fängt etwas an und wo hört es auf? Und wenn man am Anfang schon allein solche Sachen bei ihm sieht, merkst du, ah, da gab es schon mal dieses Gedankengut, diese Vorstellung von, ah, irgendwelche jüdischen reichen Familien kontrollieren die Welt. Mhm. Das ist der Grundbaustein von Antisemitismus ungefähr, so jetzt mal dumm gesagt. Mhm. Darauf beruht ganz viel. Und dass du das schon in deine Texte einbaust und alles, was danach kommt, ist ja nur noch mal drauf. Und das ging 10 Jahre lang irgendwie so und hat sich dann halt über die Corona-Pandemie einfach krass zugespitzt. So oder 10, vielleicht auch 8 Jahre, so, ihr wisst, was ich meine, hat sich dann krass zugespitzt und wurde auch ausländerfeindlich. Wie gesagt, ich poste dieses Video noch mal, da geht es noch mal im Detail darum. Und dann zu sagen, ey, ich mache ein 3-Minuten-Video, wo ich mich von den Sachen distanziere, aber auch nicht so wirklich. Und ich habe davor nichts, danach nichts von ihm mitgekriegt, dass er nochmal Stellung bezogen hat. Er ist nicht in Interviews gegangen, er hat sich nicht nochmal der Öffentlichkeit gestellt, so. Mhm. Also er hat keine wirkliche Reue gezeigt. Und dann bei allen Leuten, bei denen er hätte auftreten können, bei gottverdammt Oliver Pocher.
Ja.
So, und es ist ja für mich, ich habe da wirklich drüber nachgedacht, weil ich zuerst dachte, boah, voll dumm von ihm, weil das stellt ihn ja noch ein schlechteres Licht.
Ja.
Aber es ist das Smarteste, was er hätte machen können. Weil schon mal, musikalisch gesehen, hat er nachhaltig wahrscheinlich alle smart denkenden Menschen verloren. Jeder Mensch, der irgendwie halbwegs gebildet ist und sich damit auseinandersetzt, würde sagen, Xavier Naidoo ist für mich durch. So, ich kann mich mit dem nicht mehr identifizieren. So, der müsste wirklich irgendwie 5 Jahre lang, keine Ahnung, Spendenarbeit leisten, irgendwie, keine Ahnung, wohltätig aktiv sein. Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, okay, gut, er hat was getan. Aber die Leute hat er verloren, so. Aber wen hat er vielleicht noch nicht verloren? So diese Mittelleute. Weißt du, was ich meine? Die so ein bisschen vielleicht auch noch so Richtung Telegram gehen, Richtung irgendwie rechte Gegend, so. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall einen Überschneidungskreis mit Fans von Pocher und dieser Gegend. Weißt du, was ich meine?
Ja, 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 ich weiß, was du meinst.
So, und
so die Zielgruppe.
Und da dann nochmal, du hast ja gesehen, wie die Leute ausgerastet sind. Da war nicht jemand, der so mal so hingeguckt hat. Das war einfach so, oh geil, Xavier Naidoo ist endlich wieder zurück. Und die Kommentare sind auch so, oh, also klar, auch viel Kritisches so, aber vieles auch so, endlich wieder da und ihr habt ihm alle Unrecht getan. Man kann ja mal Fehler machen oder wenigstens einer, der sich mal getraut hat, die Wahrheit zu sagen, so Bullshit. Aber deswegen...
Es ist halt so schwierig, weil irgendwie ist es so schade, weil er halt wirklich irgendwie gut singen kann und wirklich Songs gemacht hat, die so, die natürlich so einen nostalgischen Nerv treffen bei uns allen. Und deswegen ist es dann auch schade, wenn man ihm jetzt vielleicht wirklich keine zweite Chance gibt, glaube ich, weil dafür war er einfach doch ein zu wichtiger Teil unserer
Gesellschaft,
unserer Kultur, unserer Musik, einfach die letzten, so seit ich klein bin.
Einer der größten Musiker.
Ist einfach schon krass auch. Und
aber die Sache ist so, du sagst ja, warum gibt man ihm keine zweite Chance? Ich finde, es geht bei zweiten Chancen wenig um das Geben, sondern das Ermöglichen. Warum ermöglicht er den Menschen nicht, eine zweite Chance zu bekommen? Warum setzt er nicht etwas in Bewegung, was sagt, okay, gut, wir geben dir diese zweite Chance. Aber das macht er ja nicht.
Wie meinst du? Das verstehe ich nicht.
Also man sagt ja immer, gib ihm eine zweite Chance.
Ja.
Da muss ja die andere Person muss aktiv sein. Also die andere Person. Aber an sich soll ja die Person, die den Fehler gemacht hat, aktiv werden.
Also Xavier Naidoo soll
genau.
aktiv werden.
Es geht nicht darum, dass er uns eine zweite Chance gibt, sondern wir ihm. Aber warum sollen wir ihm was geben? Er soll ja was dafür leisten, dass wir ihm das geben.
Ja, ja, okay, du meinst im Sinne von, dass er neue Musik rausbringt oder
nein,
so?
Nein, einfach, dass er sich dass er zeigt, dass er das, dass er Scheiße gebaut hat. Mm. Und dafür reichen halt nicht ein 3-Minuten-Video, sondern
eine richtige Aufarbeitung einfach.
Genau, richtige Aufarbeitung. Ja. Und dann kann man davon reden, dann gibt man ihm eine zweite Chance. Ja. Aber du kannst nichts geben, wenn dir dafür nichts angeboten wird. Also,
ja, ja, okay, das meine ich damit. Meinst. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Und jetzt einfach zu sagen, ey, ich bin 2 Jahre nach meinem Entschuldigungsvideo, hört man eigentlich nichts mehr von mir. Und dann trete ich bei Oliver Pocher auf.
Ja, das ist das, was mich auch so ein bisschen daran stört. Das ist wirklich so, och, also wirklich, du wolltest die zweite Chance, aber du machst es durch den Kanal von Pocher. Das gibt dem Ganzen einfach so einen negativen Beigeschmack.
Ey, und Oliver Pocher,
unnötig negativen Beigeschmack.
Digga, der ist jetzt gerade irgendwie mit Blackfacing so halb unterwegs, verarscht irgendwie den neuen Lover von seiner Ex-Frau, macht sich über seine Ex-Frau aufs Niederste irgendwie witzig die ganze Zeit. Irgendwie
ja,
anscheinend
es sollte
auch auf
eine viel respektablere, angemessenere Person. Also weißt du, es gibt so viele Menschen da draußen, die das besser, selbst wenn wir jetzt in diesem Kosmos bleiben, meinetwegen Giovanni Zarella oder hier, wie heißt der, Pietro Lombardi oder so, die sind doch alle in dem gleichen Friends-Schirm. So, wenn jetzt ein Pietro Lombardi Save and I Do angekündigt hätte, das wäre die gleiche Zielgruppe gewesen, so ein bisschen wie die Pocher-Zielgruppe. Ich glaube, das sind die gleichen Fans so auf. Ja, komm, wer hört denn Pietro Lombardi?
Aber ich weiß jetzt nicht, ob Pietro Lombardi für mich den Unterschied gibt. Ich glaube, Pietro Lombardi, er hätte eher Pietro Lombardi mit runtergezogen, als dass Pietro Lombardi ihn hochgezogen hätte. Weißt du, was ich meine?
Aber Pietro Lombardi hätte dem Ganzen wirklich so eine, wahrscheinlich eine echte so...
Wann ist denn Pietro Lombardi so ein Kulturvermittler auf einmal? Was? Steht er dann da und arbeitet das dann nochmal mit uns auf?
Nein, aber bei Pocher ist es immer so dieses, nee, ich zeig's euch jetzt, Geschmack. Während bei Pietro Lombardi wäre es einfach nur so ein, wer hätte dem Ganzen was Lockereres gegeben.
Aber was wäre denn einfach mal mit einem scheiß Interview gewesen?
Ja, so ein normales Stern-Interview, meinst du?
Also, irgendwas, so, weißt du, du musst doch nicht irgendwie da auftreten und direkt irgendwie, ich glaube halt, die Sache ist, und das zeigt mir halt.
Ja, aber oder, will er denn wieder geschehen oder war das jetzt einfach nur so ein Surprise-Act?
Ey, ich habe gleich noch eine Theorie. Ich habe eine krasse Theorie. Ich habe eine, wie sagt man, ich mache eine Prophezeiung, sagt man das so?
Okay, ja, hast ja bei Laura auch gut hinbekommen.
Ja.
Ja, hau raus.
Und zwar, weil ich glaube nämlich, er denkt, er hat sich jetzt entschuldigt, er will wieder reinschauen und er hat gemerkt, da gibt es Leute da draußen, die sind nicht so woke, sage ich jetzt mal, denen ist das scheißegal. Mhm. Die haben das eh vergessen, die haben die Entschuldigung angenommen oder die haben das nie so wirklich wahrgenommen. Da kann er funktionieren. Mhm. Da muss er sich nicht mehr entschuldigen. Er muss sich nicht vor der breiten Masse nochmal aufarbeiten. Er kann das jetzt einfach, kann in diesem Bereich vielleicht gut genug leben, um da stattzufinden, wo halt auch ein Oliver Pocher zum Beispiel stattfindet. Mhm. Und ich glaube, der nächste Coup ist, dass, also er soll jetzt auch auf mehreren Auftritten von Oliver Pocher auftreten. Mhm. Und ich glaube, weißt du, was als nächstes kommt von den beiden? Ein gottverdammter EM-Song.
Ach nö.
Ich weiß nicht, irgendwie weißt du, die EM steht vor. Oliver Pocher hat einen EM-Song gemacht.
Ja, das macht Sinn.
Xavier Naidu hat dieser Weg gemacht und ich habe das Gefühl, da kommt noch irgendwas. Und wenn die das machen, wenn die Schandfleck auf meiner, auf unserer EM, auf unserer geilen pinken Trikot-EM sind, da ist bei mir vorbei. Da gehe ich auf die Barrikaden.
Ja, uff, okay. Gut, okay, interessante These, Tom. Wir bleiben dran auf jeden Fall. Hey, vielleicht wird das die Torhymne. Du, wer braucht den Major, Tom? Mama.
Oh Gott.
Oh Gott, dann wandert Tom aber wirklich aus. Dann wirklich? Sind wir ihn hier wirklich los. Ey, du wolltest doch noch irgendwas mitbringen fürs Ende der Folge.
Genau.
Deswegen, genau.
Uns hat eine Zuhörerin geschrieben auf Instagram, und zwar zu dem Thema A-Fantasie, über was wir letzte Folge geredet haben, und zwar dem Fehlen des inneren Auges, also dass man sich im Kopf nichts vorstellen kann, da haben wir letzte Folge drüber geredet, beziehungsweise in was für einem Rahmen man sich denn überhaupt Dinge vorstellen kann. Und sie hat uns etwas geschickt, was ich mega spannend fand, und vielleicht kannst du das einmal vorlesen. Das war Joanne, sage ich einfach mal.
Okay.
Der untere Teil.
Ich weiß ja jetzt nicht, ob das auch interessant ist, aber...
Es ist interessant, schon mal so gesagt.
Mit der Vorstellungskraft ist es bei mir zum Beispiel so, dass ich einen roten Apfel kenne. Ich kenne auch alle Eigenschaften wie Aussehen, Geruch oder Geschmack. Und wenn ich an ihn denke, dann rufe ich auch alle dazu abgespeicherten Infos ab. Aber ich sehe den nicht irgendwo in meinem Sichtfeld. Mein Freund hingegen sieht Dinge so stark, dass sie die Realität überdecken können und er sich dann wieder bewusst machen muss, dass da ja noch die Realität hinterliegt, damit er die wieder sieht. What?
Weißt du?
Das heißt, also ihr Freund
kann sich Sachen
sieht Dinge
so
sehr, dass er sich reminden muss, dass das nicht die Realität ist, damit er wieder die actual Realität sieht.
Und er kann sich wie so die Bilder vor sein inneres Auge legen und kann
das
sich
ist krank. Das ist krass.
Also, wenn das stimmt und du uns nicht gottverdammt anlügst, was ich nicht glaube. Weil, ey, kann jeder lügen. Das
Boah, das ist echt
die
krass.
Die Magie des Internets.
Das heißt, du kannst so ein bisschen einen Apfel hinprojizieren im echten Leben.
Ja, oder guck mal, so geile Sachen, wie wenn du was, sagen wir mal, du bist Street-Art-Mensch und willst was sprayen oder du willst Mode machen, du willst dir irgendwie ein Modeteil vorstellen oder du weißt nicht, was du anziehen sollst.
Das ist praktisch.
Und du stellst dir einfach Dinge an dir vor und siehst das.
Krass.
Weil ich habe in letzter Zeit sehr darüber nachgedacht, also seit der letzten Folge, und versuche seitdem aktiv zu trainieren, mehr mir vor meinem inneren Auge vorzustellen.
Okay,
weil es ein geiler Skill ist.
Ja, ist echt ein geiler Skill.
Ich will den besser können.
Glaubst du, das kann man trainieren?
Ja, ja.
Ah, echt?
Mhm.
Ah, interessant, interessant. Du, ich glaube, mein Skill ist, wo ich das halt habe, ist im Restaurant. Wenn ich zwischen zwei Gerichten entscheiden muss, dann stelle ich mir vor, wie es halt schmeckt. Und dann stelle ich mir das andere Gericht vor, wie es schmeckt. Und dann entscheide ich anhand des Geschmacks in meinem Kopf, welches Gericht ich nehme.
Das ist so insane. Das habe ich noch nie gehört.
Wirklich, dein Ernst?
Nee.
Das machst du nicht?
Nee, ich kenne mir voll selten, zum Beispiel, ich gehe endgerne asiatisch essen, aber ich muss sagen, voll oft, ich lese die Zutaten und ich kenne die einzelnen Zutaten, aber ich habe keine Ahnung, was am Ende dabei rauskommt.
Ja, das stimmt.
So, ich bin dann immer selber sehr überrascht.
Doch, aber das ist eigentlich immer eine gute Strategie, um sich zwischen zwei Gerichten zu entscheiden.
Oh, das erinnert mich ein bisschen wie an dieses Ding. Du kannst alles, was du anguckst, du kannst dir vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn du es mit der Zunge berührst. Egal, was du in dem Raum anguckst, du kannst dir vorstellen, wie es sich mit der Zunge anfühlt. Egal, was es ist.
Oh mein Gott, ich habe mir gerade die Türklinke noch vorgestellt.
Du weißt exakt, wie sich mit der Zunge, wie sich es anfühlen würde.
Und dann auch mein Licht gerade. Ey, krass. Hä? What?
Ja.
Das ist weird. Hä, warum ist das so? Leute, haben wir so als Kinder so einfach alles alle Gegenstände mal so abgeschlabbert? Oh.
Aber auch so Dinge, wo ich mir sicher bin, dass ich das noch nicht abgeleckt habe. Ich weiß zu 100%, auch so von so einer U-Bahn-Stange. Ich habe das.
Ja, stimmt. Das ist doch genauso wie wenn Leute sagen, boah, das schmeckt voll nach Spüli. So, woher wissen wir? Oder nach Waschmittel. Woher wissen wir denn, wie Waschmittel schmeckt?
Genauso
aber
wie
so
wenn Leute.
Sicher.
Hast du mal Roseneis gegessen?
Mm-hmm.
Oder so rosensüßig?
Ja.
So. Das schmeckt nach Rose.
Ja.
Bei Gott, wo soll man wissen, wie
Rose
schmeckt?
Schmeckt, das stimmt.
Wirklich, aber du bist direkt so, ja, schmeckt nach Rose.
Rose. Ja,
es ist ein Geruch,
stimmt.
Es ist kein Geschmack, es ist ein Geruch.
Ja, das stimmt.
Ja, hä? Die Sinne.
Krass. That's crazy. Ja, ey, mit dem geleckten Gedanken würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und genau. Vergesst nicht, Nieren und Bubble Tea auf Instagram zu folgen und den Podcast 5 Sterne dazulassen.
Teilt ihn mit euren Freunden.
Teilt ihn mit euren
Ob
Freunden.
Ob es gute
auf
Freunde
WhatsApp.
Sind, mittelgute Freunde. Es können, ach, teilt sogar mit euren Feinden.
Wenn ihr, kennt ihr diese WhatsApp-Gruppen, wo so einfach 50 Menschen drin sind von so einem uralten Geburtstag, einfach reinhauen.
Kein.
Einfach so kommentarlos reinhauen.
Stark. Finde ich richtig gut. Ja, mach das.
So einfach mal die alten Gruppen wiederbeleben.
Ja.
Und dann auch gucken, wer danach alles austritt aus der Gruppe. Das ist ein kleines soziales Experiment mit euch selber, wenn es langweilig ist. Juti, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ich freue mich drauf.
Macht gut.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.